Herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. In den Metropolen entscheidet sich, ob wir Corona noch in den Griff bekommen. Mehr als 20 Städte gelten bereits als Risikogebiete und die Kanzlerin, die sonst eigentlich das Wort Kontrollverlust strikt vermeidet, warnte nach ihrem Treffen mit den Bürgermeistern am Freitag ungewöhnlich scharf.
Wir alle spüren ja, dass die Großstädte, die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, so wie uns das jetzt ja monatelang gelungen ist, oder ob uns diese Kontrolle entgleitet.
Tja, doch anders als beim Corona-Anstieg im Frühjahr ziehen Kanzlerin und Ministerpräsidenten nicht mehr wirklich an einem Strang. Die Folge: mitten in den Herbstferien herrscht bei innerdeutschen Reisen ein Wirrwarr von Verboten und Regeln, gegen die der Unmut wächst. Aus der Wirtschaft, von Virologen und vor allem bei den betroffenen Familien. Stefan Stuchlik.
Zu Hause bleiben heißt jetzt die Devise. Die Herbstferien werden wahrscheinlich im Garten stattfinden. Verena Schulemann und ihre Kinder hätten als Berliner für eine Woche Ferien am Timmendorfer Strand 5 Tage in Quarantäne gemusst. So sagen es die neuen Reiseregeln. Alternativ Corona-Test für die Kinder und sie 3x130 €. Das ging einfach nicht.
Ich bin auch alleinerziehend mit 2 Kindern. So dicker habe ich es jetzt nicht. Und damit ist unser Herbsturlaub jetzt irgendwie auch leider ein bisschen ins Wasser gefallen. Also es wäre schön gewesen, wenn man solche Regelungen macht, wenn man das dann einfach auch klar und deutlich sagt und auch rechtzeitig und nicht, wenn alle schon gebucht haben.
Weil es so knapp war, wird sie auch die 400 € für das Ferienapartment vermutlich nicht zurückbekommen. Pech gehabt. Sie haben das so beschlossen. Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten erlassen seit Monaten neue Corona-Regeln. Jetzt also kurz vor den Herbstferien strenge Reisebeschränkungen innerhalb Deutschlands. Das erste Problem: die Reiseregelungen für Privatpersonen sind so gut wie wirkungslos, sagen Virologen.
Ist es uns das wert, diese 1 oder 2 oder 3 Infektionen mit diesem großen Aufwand eben zu verhindern, die von einer Stadt in die nächste verbracht werden, die wahrscheinlich so und so auch über andere Reisende, also in dem Fall die Berufspendler sozusagen, weitergebracht werden können? Das ist genau die Frage, vor der man steht und die Politik beantworten muss.
Das nächste Problem: Deutschland ist ein Reiseflickenteppich. Für Reisen von Berlin nach Nordrhein-Westfalen gibt es keine Bestimmungen. Wer nach Schleswig-Holstein reist, braucht einen Corona-Test. Für Mecklenburg-Vorpommern braucht man Corona-Test und Quarantäne. Beides ist den meisten Gästen des Mecklenburger Hofes in Gnoien bei Rostock zu viel. Die Betten bleiben wie im Frühjahr jetzt wieder leer. Stornierung nach Stornierung läuft seit den neuen Regeln bei Chef Lars Schwarz auf. Dabei habe man keinerlei Infektionsfälle gehabt und halte sich peinlich an die Auflagen. Jetzt aber seien die Grenzen des Machbaren erreicht.
Wir haben so viel Regularien zu beachten, wir haben teilweise aber gar keine Rechtsgrundlage dafür. Wir müssen uns, wie gesagt, einen Corona-Test vorzeigen lassen, haben aber keine Rechtsgrundlage, diesen für unsere eigene Absicherung nachher zu kopieren oder uns davon ein Duplikat zu machen. Also es ist wirklich eine schwierige, eine ganz herausfordernde Situation.
Corona-Tests. Deswegen stehen sich die Berliner vor den Zentren die Beine in den Bauch. Nicht unbedingt Kranke, nicht unbedingt Risikopatienten, sondern Menschen, die es doch noch irgendwie in die Herbstferien schaffen wollen. Reisen nur mit negativem Corona-Test, für die Experten widersinnig.
Hier stellt sich wirklich die Frage, wie sinnvoll ist es gerade, weil natürlich dadurch auch Testkapazitäten in Anspruch genommen werden, die an anderer Stelle jetzt dringend benötigt werden, also Schulen, Kitas, Krankenhäuser, Pflegeheime und natürlich auch mit großen Kosten einhergehen. Hinzu kommt noch, dass eben das Infektionsgeschehen sehr dynamisch ist und das System, was darauf reagieren soll, ist eben sehr träge und das macht es dann auch nochmal sehr fragwürdig.
Was der Virologe meint: die Zahl der Risikogebiete seit letzter Woche wachse so schnell, dass man mit Reiseverboten nicht hinterherkomme, von den Testergebnissen ganz zu schweigen. Bund und Länder haben laut Kritikern also uneinheitliche Regelungen beschlossen, die Urlaubsreisen verhindern, die Wirtschaft schädigen und gesundheitspolitisch kaum mehr sinnvoll zu nennen sind. Dazu kommt, diese Runde hier hätte das alles gar nicht beschließen dürfen, sagen Verfassungsrechtler.
Was wir brauchen, ist eine grundsätzliche Diskussion über eine grundlegende Veränderung unserer gesellschaftlichen Bedingungen. Und das ist der Ort, der Bundestag, und nicht irgendwelche Videokonferenzen von Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, die als solche ja überhaupt keine Institution sind, die irgendwie legitimiert ist.
Bei Experten wächst das Unverständnis, draußen im Land das Misstrauen in die Maßnahmen. Nichts aber bräuchte man in Berlin im Moment mehr als Vertrauen in Regierungshandeln.
Im Studio begrüße ich jetzt Kanzleramtsminister Helge Braun, den Mann, der mit den Ländern um einheitliche Regeln ringen muss. Herzlich willkommen, Herr Braun. Herr Braun, wir haben es gerade gehört, Regelchaos in den Herbstferien, da wächst der Unmut und da schwindet das Vertrauen. Beunruhigt Sie das nicht?
Ja, in der Tat ist es so, dass eigentlich Vernünftige ist, dass wir in den Städten dran arbeiten, unterhalb dieser 50er-Grenze zu bleiben. Wenn wir das schaffen, ist auch der Reiseverkehr kein Problem. Aber viele Länder hatten Sorge aufgrund der vielen Städte, die jetzt drüber liegen, dass sie eben in ihre Urlaubsregionen mehr Infektionen eintragen. Und daher ist sozusagen dieses Beherbergungsverbot mit der Möglichkeit, sich freizutesten, eine echte Notfallmaßnahme.
Die Sie nicht verhindern konnten, denn wir haben es ja gerade gehört, da werden jetzt die knappen Tests möglicherweise aufgebraucht für dieses sich freitesten, die man in Altenheimen oder Schulen viel dringender brauchen könnte.
Nein, also wir haben immer deutlich gesagt, natürlich hat das Gesundheitswesen, was die Verfügbarkeit von Tests angeht, Priorität. Erstmal die Ansteckungsverdächtigen, die Tests auch in den alten Pflegeheimen von dem medizinischen Personal. Besteht gar kein Zweifel.
Aber Herr Braun, Sie sagen, eigentlich müssten immer mehr Städte lieber drunter bleiben. Jetzt ist aber genau der gegenteilige Trend eingetreten. Über 20 sind jetzt schon drüber und sind jetzt sogenannte Risikogebiete. Macht es denn da Sinn, dann überhaupt diese Beherbergungsverbote auszusprechen, wenn immer mehr Städte ja letztlich selber drunter fallen?
Naja, Mecklenburg-Vorpommern hat als Ganzes eine Inzidenz von etwas um die 5 und Berlin über 60. Und wenn es solche Unterschiede im Infektionsgeschehen, wenn es dazu kommt, ist, glaube ich, ganz klar, dass jeder sich schützen will. Und dann ist sowas am Ende unvermeidlich. Also wir müssen wirklich versuchen, die Metropolen jetzt zu unterstützen. Mhm. Deshalb haben ja die Kanzlerin und auch ich am vergangenen Freitag mit den Oberbürgermeistern der 11 größten Städte gesprochen. Ich bin jetzt sehr zuversichtlich, weil alle Städte jetzt wirklich entschieden Maßnahmen ergreifen.
Aber das Angebot, dass zum Beispiel die Bundeswehr helfen kann in Gesundheitsämtern, wenn das Personal fehlt, das gab es ja schon länger. Haben Städte wie zum Beispiel Berlin da zu spät von Gebrauch gemacht? Denn jetzt sagt ja der regierende Bürgermeister, wir brauchen dringend Unterstützung vom Bund.
Ja, wir bilden bei der Bundeswehr auch fortlaufend Kontaktnachverfolgungsteams aus.
Aber wird die nicht genug abgerufen, zum Beispiel in Berlin?
Momentan merken wir, dass sie jetzt immer mehr abgerufen wird. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass sie zu spät abgerufen wird. Aber deshalb rufe ich teilweise auch die Oberbürgermeister oder die Ministerpräsidenten direkt an und biete es an, weil dass die Kontaktnachverfolgung vollständig klappt, ist das Allerwichtigste, um die Zahlen niedrig zu halten. Sieht man sehr schön, wenn wir da sozusagen zu hoch kommen und die Gesundheitsämter überfordert werden, dann steigen die Infektionszahlen steil an, weil Leute eben unterwegs sind, die gar nicht wissen, dass sie infiziert sind und dadurch andere unwissentlich anstecken.
Jetzt sagt der bayerische Ministerpräsident heute, es sei 5:12 und fordert bundesweit 250 Euro Strafe für jeden Verstoß gegen die Regeln, Maskenmuffel und andere. War das abgesprochen mit dem Kanzleramt und unterstützen Sie ihn dabei?
Also ich glaube, in seiner Analyse hat Markus Söder völlig recht. Wir sind jetzt genau im Beginn einer zweiten Welle und unsere Entschlossenheit als Politik, aber auch die Entschlossenheit der Bevölkerung wird jetzt darüber entscheiden, ob wir sie noch vermeiden und wieder abbremsen können oder nicht.
Jetzt fordert deshalb Herr Söder aber ja bundesweit ein Bußgeld. Deshalb nochmal die Frage, fragt er dann vorher beim Kanzleramt oder müssten bundesweite Forderungen nicht von Ihnen kommen?
Kein Ministerpräsident muss vorher fragen, sondern in der Ministerpräsidentenkonferenz kann jeder Vorschläge machen fürs bundesweite Vorgehen. Und wir haben uns das letzte Mal auf ein Mindestbußgeld von 50 Euro geeinigt. Ich finde aber auch, angesichts der Tatsache, dass es immer noch viele Maskenmuffel gibt, die glauben, das wäre eine private Frage. Das ist es nicht, sondern es geht darum, die Gemeinschaft zu schützen. Und deshalb sind empfindliche Bußgelder hier absolut richtig.
Also übersetze ich mal, Herr Söder ist zwar vorgeprescht, aber Sie unterstützen seinen Vorwurf, aber trotzdem seinen Vorschlag, aber trotzdem die Frage, warum jetzt schon wieder neue Verschärfungen, wenn die jetzigen geltenden Regeln noch nicht wirklich durchgesetzt werden, weil Personal fehlt und aus anderen Gründen, denn darüber klagen ja die Kommunen.
Auch da haben wir mit den Städten drüber gesprochen. Es ist ganz wichtig, zum einen jetzt zum Herbst und Winter hin die Kontakte zu reduzieren. Dazu braucht es zum Beispiel eine Reduzierung der Teilnehmerzahl bei Feiern und sowas, weil wir in den letzten Wochen gesehen haben, das ist das große Problem. Dazu gehört aber auch insbesondere die Maßnahmen durchzusetzen, weil viele halten sich dran, andere nicht. Und deshalb wollen wir auch mit der Polizei zum Beispiel, wir prüfen jetzt auch den Einsatz der Bundespolizei, wo das möglich ist, die Ordnungsämter zu unterstützen, damit wir wirklich die Regeln durchsetzen, damit nicht die leiden, die sich vernünftig verhalten.
Herr Braun, die Kanzlerin hat am Freitag quasi eine Frist gesetzt. Sie hat gesagt, in 10 Tagen würden möglicherweise weitere Verbote angekündigt, wenn die jetzigen Maßnahmen nicht wirklich greifen sollten. Was wird da auf uns zukommen?
Das ist in dem Sinne keine Frist, sondern es ergibt sich einfach. Wir hatten jetzt ziemlich zeitgleich mehrere große Städte, die Inzidenz überschritten haben. Und danach sieht man ungefähr nach 10 Jahren, ob dann die Infektionen zum Stillstand kommen oder ob das Wachstum weitergeht.
Und Sie wissen schon, was dann kommen würde?
Nein, also ich glaube, dann muss man über weitere Maßnahmen nachdenken. Wir haben auch gesagt, schrittweise. Aber ganz wichtig ist andersrum, was wir nicht wollen. Wir wollen, dass unsere Produktivwirtschaft weiterläuft. Wir wollen, dass Schulen und Kindergärten offen bleiben, damit unser Land gut durch die Krise kommt. Und deshalb müssen wir da, wo die Infektionsketten sich hauptsächlich ausbreiten, nämlich bei Feiern und eben leider auch beim Reisen, etwas strenger sein.
Herr Braun, kommen wir auf einen Vorwurf, den wir im Stück gehört haben. Der renommierte Verfassungsrechter Herr Battes hat gesagt, diese Runden zwischen Kanzleramt und den Ministerpräsidenten, die seit 6 Monaten im Moment ja die Regeln für die Pandemiebekämpfung machen, die seien eigentlich gar nicht mehr legitimiert und das Infektionsschutzgesetz dürfe man gar nicht so lange als Grundlage dafür verwenden. Was sagen Sie dazu?
Es ist ganz einfach. Die Länder sind für den Infektionsschutz praktisch im Wesentlichen zuständig. Und deshalb entscheiden das die Ministerpräsidenten mit ihren Landeskabinetten durch die Verordnung. Und die Aufgabe der Ministerpräsidentenkonferenz und von uns als Bundesregierung ist da, dafür zu sorgen, dass die Regeln nachvollziehbar und möglichst einheitlich sind, da wo es auch ein einheitliches Infektionsgeschehen gibt.
Dann trotzdem noch mal eine kurze Nachfrage. Seit 6 Monaten wird ja eben mit diesem Infektionsschutzgesetz oder auf der Basis mit der Pandemie umgegangen. Wann muss Schluss sein damit? Denn das Virus wird uns ja noch lange beschäftigen.
Solange wir in einer Pandemie leben, muss das Infektionsschutzgesetz maßgeblich dafür sein, sie einzudämmen. Und ich bin guter Hoffnung, nachdem wir in den letzten Tagen viele positive Nachrichten aus der Impfstoffherstellung haben, dass wir hoffentlich im nächsten Jahr wirklich gute Nachrichten haben und dann durch eine Impfung schrittweise zum normalen Leben zurückkehren können. Also ich bin ziemlich überzeugt, es geht jetzt um die Überwindung dieses Winters. Aber der Maßstab, um diese Infektionen zu bekämpfen, ist das Infektionsschutzgesetz.
Herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Herzlichen Dank, Herr Braun. Wer im Heim gepflegt werden muss, der muss immer tiefer in die Tasche greifen, weil die Kosten explodieren, droht stationäre Pflege leicht zu einem Armutsrisiko zu werden, zumindest aber zu einer kaum kalkulierbaren Belastung. Das will der Gesundheitsminister nun ändern. Damit Heime bezahlbar bleiben, soll der Eigenanteil an den Pflegekosten gedeckelt werden auf 700 Euro pro Monat. Dafür will Spahn Bundesmittel in Milliardenhöhe locker machen. Noch vor 2 Jahren hatte er das kategorisch abgelehnt, als der Koalitionspartner SPD Ähnliches forderte. Ist Spahn mutig geworden kurz vor einem wichtigen Wahljahr? Tom Schneider hat genau hingeschaut.
Irmgard Witt bei ihrer täglichen Runde. In einer Kieler Seniorenanlage lebt die 80-Jährige, fühlt sich gut untergebracht. Doch das hat seinen Preis.
Das tut schon schrecklich weh. Ich habe Eigentumswohnung gehabt, alles ist für die Pflege draufgegangen. Also das kann es einfach nicht sein.
Im Alter gut und stilvoll versorgt zu sein. Wer möchte das nicht? Die Arbeiterwohlfahrt betreibt in Kiel das Servicehaus Mettenhof, bietet von altersgerechten Wohnungen bis hin zu Kurzzeit- und Langzeitpflege eine breite Palette. Doch jeder, der hier einzieht, muss sich zunächst mit der Finanzierung beschäftigen. Irmgard Witt tüftelte lange mit der örtlichen Pflegeberaterin. Ergebnis? Trotz Wohnungsverkaufs ging ohne Hilfe vom Amt nichts.
Obgleich ich eine sehr hohe Rente habe, beziehungsweise mehrere, weil ich Witwe bin, Und trotzdem bin ich nicht in der Lage, alles zu tragen, die Kosten. Ich muss vom Sozialamt einen Zuschuss bekommen. Habe ich im Leben nicht mitgerechnet.
Die Eigenanteile an der Pflege, sie überfordern mittlerweile selbst Gutsituierte. Das Problem? Die Kosten im Pflegesektor steigen um 10 Milliarden allein in den vergangenen 5 Jahren. Der Gesundheitsminister will das System nun bezahlbarer machen, begleitet im Angesicht der Corona-Pandemie von wohlklingenden Vokabeln.
Starke Pflege, die soziale Frage der 20er Jahre. Sicherheit, Sicherheit und Halt.
Spahn schwebt ein Kostendeckel für den Eigenanteil vor. Der liegt derzeit durchschnittlich bei 2015 Euro. Darin stecken 455 Euro Investitionskosten, 774 Euro für Unterkunft und Verpflegung. Für die reinen Pflegeleistungen werden 786 Euro fällig. Genau die will der Minister auf 700 Euro deckeln, eine Ersparnis von 86 Euro. Aus der Branche zwar grundsätzlich Zustimmung für den Minister, als großen Wurf sieht man die Ankündigung aber nicht.
Diese 700 Euro, die jetzt als Eigenanteil im Bereich der Pflege vorgesehen sind, sind ein erster Schritt, aber sie reicht noch nicht aus. Denn Pflege ist teurer als nur diese 700 Euro. Und es muss für Angehörige und auch Pflegeheimbewohner planbar sein, was Pflege für sie auch kosten wird.
Doch eignet sich dafür langfristig ein staatlich finanzierter Kostendeckel, wie Spahn ihn plant? Finanzexperte Bernd Raffelhüschen glaubt nein. Denn der Vorschlag des Gesundheitsministers würde den Bund schon jetzt 3 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Angesichts der alternden Gesellschaft würde das unfinanzierbar.
Wir sind demografisch gesehen von einer schier unbezwingbaren Situation, denn wir werden 3-mal so viele Pflegefälle fast haben in Zukunft, die von vielleicht 60 oder 70 oder 80% der heutigen Beitragszahler zu bezahlen sind. Und das wird eng.
Gefragt sind Änderungen in der Art der Finanzierung. Immer mehr pflegebedürftige Alte dürften nicht gegen die wenigen jungen Beitragszahler ausgespielt werden, fordert auch die Opposition im Bundestag. Die FDP glaubt, der beste Schutz für junge Menschen ist, von Anfang an privat vorzusorgen.
Wir haben den großen Vorteil bei der Pflegefinanzierung, dass wir eine sehr lange Laufzeit haben. Das heißt, junge Menschen, die rechtzeitig vorsorgen, können zu kleinen Beträgen sich so absichern, dass sie quasi eine Vollversicherung haben, ohne dass dazu in die Staatskasse gegriffen werden muss.
Irmgard Witt in Kiel dachte eigentlich, dass ihre gute Rente reicht. Doch wenn die Kosten für die Pflege weiter davon galoppieren, werden nur neue Modelle der Pflegefinanzierung die nötigen Mittel aufbringen.
Ja, und darüber spreche ich jetzt mit Karl Lauterbach, dem Gesundheitsexperten der SPD. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Herr Lauterbach, die SPD, wir haben es gehört, wollte schon länger die Deckelung der Pflege. Unterstützen Sie also Jens Spahn mit seinem Vorschlag jetzt gegen die Kritik, die er ja aus den eigenen Reihen bekommt?
Klar, wir unterstützen ihn. Das ist der richtige Vorschlag. Der Vorschlag geht vielleicht nicht weit genug, aber es ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Vorschlag, der in die richtige Richtung geht. Und Sie haben es schon gesagt, wir haben als SPD ähnliche Vorschläge vor 2 Jahren gemacht.
Wo geht er denn nicht weit genug?
Ja, die Entlastung ist etwa 86 Euro und das Ganze ist ja sehr dynamisch. Von daher wird das bald wieder aufgefressen sein durch die Steigerungen in den Kosten, die wir sehen. Und man könnte tatsächlich also die Senkung der Eigenbeteiligung noch weiter also reduzieren, wenn man den Anteil, der jetzt in der Pflege drin ist, der eigentlich Krankenkassenleistung ist, also medizinische Behandlungspflege, wenn man den durch die Krankenkassen bezahlen ließe, dann könnte man den Eigenanteil weiter senken. Das müssen nächste Schritte sein.
Bis wohin würden Sie denn senken oder würden Sie auch so weit gehen? Diese Forderung gibt es ja auch, den Eigenanteil im Grunde ganz abzuschaffen.
Den Eigenanteil ganz abzuschaffen, könnte man sich als Option, also als Wahl denken. Also wir haben schon vor Jahren mal darüber nachgedacht, dass man eine Wahlmöglichkeit für ein Vollkaskomodell anbieten soll. Wir werden zwar nicht, wie Herr Raffelhüschen das eben beschrieben haben, eine dreifach so hohe Pflegebelastung haben, aber wir werden ungefähr 50% mehr zu Pflegende haben in 10 Jahren von jetzt. Wenn diese Menschen die Möglichkeit hätten, sich Vollkasko zu versichern für einen etwas höheren Beitrag, dann müsste man diese Möglichkeit einräumen. Das fände ich auch sinnvoll.
Nach dem Vorschlag von Herrn Spahn jetzt sollen es ja Milliardenmittel sein aus dem Bundeshaushalt. Und die werden natürlich über Steuern bezahlt. Und da sind junge Menschen natürlich sehr betroffen. Ist das Ihre Form oder ist das die richtige Form von Generationengerechtigkeit?
Also, dass sich junge Menschen auch beteiligen an den Kosten der Pflege, halte ich für richtig. Man muss allerdings auch die andere Frage stellen, nämlich derzeit finanzieren die Privatversicherten die solidarische Pflegeversicherung nicht mit. Und damit leisten sie einen deutlich unterproportionalen Beitrag. Wenn die Privatversicherten so einzahlen würden wie gesetzlich Versicherte bei gleichem Einkommen, dann bräuchte man den Steuerzuschuss gar nicht.
Jetzt ist es ja so in dem Vorschlag von Herrn Spahn, dass nach 3 Jahren die Bewohner eines Heims eigentlich gar nichts mehr zahlen müssten. Das klingt jetzt erstmal toll, aber im Schnitt sind die eben nur wenige Monate, 6 bis 8 Monate nur in dem Heim. Ist das also Augenwischerei?
Augenwischerei ist es nicht. Es ist eine Entlastung, aber tatsächlich, man darf sich nichts vormachen. Leider ist es so, dass also viele Bewohner einer Altenpflegeeinrichtung diese 3 Jahre nicht erleben. Somit klingt es zunächst einmal nach mehr, als es ist. Aber es ist ein wichtiger, richtiger Schritt.
Aber noch eine Frage dazu, bevor wir zum Corona-Thema kommen. Zu dem Eigenanteil, der gezahlt wird, gehört bis jetzt aber auch Investitionskosten. Und zwar mit einem fetten Batzen, 445 Euro im Monat. Die könnte man auf die Länder umlegen. Warum macht man das denn nicht?
Der Vorschlag ist in der Tat gemacht worden. Der ist nicht falsch. Also, dass wir den Kommunen mehr Rechte bei der Pflegeplanung geben und die im Kommunen im Gegenzug sich auch an der also Finanzierung der Infrastruktur beteiligen und die Länder das bezahlen, das wäre richtig. Aber dann müssen auch die Kommunen und die Länder Pflegeplanungsrechte bekommen, denn derjenige, der bezahlt, muss dafür auch Rechte bekommen.
Klingt irgendwie nachvollziehbar. Kommen wir zu dem anderen großen Thema, Corona. Heute die Meldung, die News von heute, Herr Lauterbach, ist, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder jetzt bundesweite Bußgelder fordert, und zwar saftige 250 Euro. Sind Sie da ausnahmsweise mal an der Seite von Herrn Söder?
Also ich finde nicht alle Vorschläge von Herrn Söder falsch, sondern oft sind sie sogar richtig. Also da, und dann darf man es auch nicht parteipolitisch sehen. Die 250 Euro, darüber kann man reden. Ich hielte das für angemessen. Aber dass wir einheitliche und wirklich einschneidende Bußgelder benötigen, wie das ja auch eben Helge Braun, der Kollege, gesagt hat, das ist richtig. Ich selbst fände sogar die Summe 250 Euro für diejenigen, die andere gefährden, weil sie die Maske nicht tragen wollen. Ich fände das richtig.
Wären denn diese höheren Bußgelder viel sinnvoller als die Beherbergungsverbote, über die ja gestritten wird?
Das ist in der Tat richtig. Die Beherbergungsverbote sind leider, muss man sagen, also missglückt. Ich also habe den Vorschlag von Anfang an nicht wirklich nachvollziehen können. Wir haben ja damit kein Problem. Also die Beherbergung, das Reisen in Deutschland trägt kaum zu den neuen Fällen bisher bei. Somit lösen wir damit ein Problem, was es gar nicht gibt. Zum Zweiten, das ist total unübersichtlich, das lässt sich nicht kontrollieren, die Tests sind oft veraltet. Somit, also das wirkt wie eine Gängelei der Bürger und trägt nicht zur Pandemiebekämpfung bei. Das sollte man aus meiner Sicht, weil es ein Fehler war, schnell abräumen.
Also diese Woche, kommende Woche, wenn die Kanzlerin mit dem Ministerpräsidenten zusammen ist, sagen Sie, sollte das mal schnell kassiert werden?
Meine Meinung ist, man sollte die nächste Konferenz, Videokonferenz nutzen, um das abzuräumen, bevor es wirklich also Schaden anrichtet.
Sie fordern ein hartes Eingreifen, Durchgreifen der Maßnahmen ja auch, haben Sie gesagt. Wer soll denn das durchsetzen? Genau, weil bis jetzt hört man ja überall, auch in Berlin, es fehlen einfach die Menschen dafür, das Personal.
Ich warne zunächst einmal davor, dass man sagt, wir können sinnvolle Strafgebühren nicht einführen, weil wir sie nicht kontrollieren können. Das wirkt nach einer Kapitulation. An dem Punkt sind wir nicht. Die Ordnungsämter, die Polizei, aber auch die Bundespolizei, wenn man das also mit vereinten Kräften also kontrolliert, und es sind ja ganz bestimmte Plätze immer, wo sich die Gefährder sammeln, dann kann man damit viel erreichen. Das ist auch in anderen Ländern übrigens gelungen. Von daher, ich würde da nicht kapitulieren, sondern das ist möglich.
Wenn man aber jetzt, wie das ja auch festgehalten ist, ab einer gewissen Uhrzeit die Kneipen und die Kneipen zumacht, keinen Alkohol mehr ausschenkt, verdrängt man die Partys ja letztlich in die Innenräume, in die Privaträume. Wer soll denn da kontrollieren, und würden Sie Nachbarn dann ermuntern, wenn da was passiert nebenan, dann doch mal die Polizei anzurufen?
Ich persönlich würde zum Schutz der Bevölkerung tatsächlich, ich habe keine Sympathie für Denunziantentum. Aber hier geht es wirklich um den Schutz der Allgemeinheit. Die Party von heute kann sozusagen den Tod eines älteren Menschen in 4 Wochen bedeuten. Von daher wäre ich hier tatsächlich bereit zu sagen, dann sollte man die Ordnungsämter anrufen. Oft genügt dann ja nur ein kurzes Vorsprechen und das Ganze ist beendet. Mhm. Ich glaube auch, viele sind dann auch vernünftig und hören damit auf.
Das wäre, sagen Sie, nicht der Sheriff in uns, sondern das wäre vertretbar. Herzlichen Dank für diese Einschätzung und herzlichen Dank, Karl Lauterbach. Denn das war der Bericht aus Berlin für heute schon. Wieder mehr zu der Kritik an den neuen Corona-Regeln und die Forderung nach bundesweit höheren Bußgeldern zeigt gleich die Tagesschau. Und im Nachbericht auf den Social-Media-Kanälen der Tagesschau stellt sich in 10 Minuten Kanzleramtschef Helge Braun dann Ihren Fragen. Danke. Und jetzt geht's weiter mit der Sportschau und Julia Scharf.